Die Predigtreihe über Johannes den Täufer geht jetzt schon in die vierte Runde und ich möchte euch einladen, mit die Bibel aufzuschlagen, wenn ihr sie dabei habt, in Lukas Kapitel 1. Die letzten Predigten gingen ja auch viel um Lukas Kapitel 1 und was da so passiert. Und heute werden wir uns den allerletzten Vers dieses Kapitels anschauen, nämlich Vers 80. Und ich lese das mal und dann beten wir noch. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Vater, wir danken dir für Johannes den Täufer und für all diese Dinge, die du durch diesen Menschen uns zu sagen hast. Für all das, was das Leben von Johannes den Täufer ausgemacht hat, was ihn geprägt hat und was für uns eine Lektion ist. Herr, wir bitten dich, dass du uns heute die Augen dafür öffnest, wie wunderbar das ist, in die Wüste zu gehen, wo wir natürlicherweise dazu geneigt sind, das als einen lebensfeindlichen Ort zu sehen, als einen Ort, wo es nichts gibt, was begehrenswert, was irgendwie anziehend oder attraktiv wäre. Dort hat Johannes der Täufer gelebt, Jahrzehnte. Herr, lehre uns, führ uns in diese Wahrheit hinein, lass uns durch deinen Geist heute graben, nach den Schätzen, die darin verborgen sind. Und gib Gnade, dass wir auch als Netzwerkgemeinde und überhaupt die Christenheit, besonders hier in Deutschland und in der westlichen Welt, eine Wüstenspiritualität entwickelt. So wie sie Johannes der Täufer hatte. In Jesu Namen. Amen. Amen. Das erste Kapitel beschreibt ja im Lukas-Evangelium beschreibt ja die Geschichte, wie Johannes, die Eltern von Johannes dem Täufer keine Kinder kriegen konnten. Und dann kommt dieser Engel, der kündigt dann Johannes den Täufer an. Dann ist der Zacharias noch stumm, 9 Monate. Gibt es auch ein wunderbares Lied von Daniel Kallauch. Stumm wie ein Fisch heißt das. Und wie dann das Kind geboren wird, Johannes der Täufer wird geboren und sie wollen ihm einen anderen Namen geben. Und einen anderen Namen, sie wollen ihn nennen wie sein Vater Zacharias. Und die Mutter sagt, nein, der soll Johannes heißen. Und die Mutter durfte das nicht alleine bestimmen. Deswegen sind sie dann zu Zacharias gegangen. Und er war stumm und hat auf eine Tafel aufgeschrieben, Johannes ist sein Name. Und dann haben sie sich alle gewundert. Sein Mund wurde geöffnet und er hat angefangen zu prophezeien. Und dann heißt es nach diesem Abschnitt, an dem Johannes an dem Zacharias prophezeit hat über dieses Kind, dass das Kind wuchs, stark im Geist wurde und dass er bis zum Tag seines Auftretens vor Israel in der Wüste war. Und wir lesen dann später in Lukas Kapitel 4, Lukas Kapitel 3, Vers 2, also mehr als ein Kapitel später, dass er genau von diesem Ort aus der Wüste herauskommt, um Israel zu predigen. Und wir wissen nicht wirklich, was da drin passiert ist, in dieser Zwischenzeit, was da irgendwie, es ist ja heutzutage wichtig, dass man einen gut geführten Lebenslauf hat, dass da keine Lücken sind, ja. Und dass da man das alles schön auflisten kann, wenn man sich bewirbt für ein Studium oder für eine Arbeitsstelle, ist es gut, keine Lücken im Lebenslauf zu haben. Und wir sehen hier eine gigantische 30 Jahre große Lücke im Lebenslauf von Johannes. Der eigentliche öffentliche Dienst von Johannes dem Täufer war nur ungefähr ein halbes Jahr. Aber in diesem halben Jahr hat er die Welt verändert. Und er war in der Wüste. Nicht unbedingt, weil ihm das Menschen gesagt haben, oder weil Zacharias gesagt hat, du wirst kein Priester wie dein Vater oder du lernst keinen Beruf, du gehst in die Wüste, sondern wir gehen davon aus, dass es der Heilige Geist war, der ihn ja erfüllt hat, der ihn in die Wüste geschickt hat. Das scheint eine Vorliebe vom Heiligen Geist zu sein, uns in die Wüste zu schicken. Weil mit Jesus macht er dann genau dasselbe. Jesus ging in die Wüste, geführt vom Heiligen Geist. Und wir können auch davon ausgehen, dass Johannes der Täufer in die Wüste geführt wurde. Also ich hatte schon im Gebet gesagt, die Wüste ist kein besonders schöner Ort, kein besonders attraktiver Ort. Alles das, was wir als attraktiv und erstrebenswert empfinden, sei es Erfolg, sei es Besitztum, sei es Einfluss oder was auch immer, selbst Natur, irgendwie schöne Natur, die Bäume und die Vögel und die Wälder und all das gibt es in der Wüste nicht. Aber in der Wüste gibt es einen Schatz, den es nirgendwo anders gibt. Wir gehen mal zum ersten Punkt, Einsamkeit und Stille. In der Wüste herrscht Einsamkeit und Stille. Im ersten Punkt werden wir uns so ein bisschen beschäftigen damit, was die Wüste ausmacht und was in der Wüste, ja, was die Wüste in uns bewirkt. Im zweiten Teil werden wir uns dann damit beschäftigen, was mit dem falschen Selbst in der Wüste passiert. Keine Angst, ich werde es dann noch erklären. Und im dritten Punkt geht es darum, warum Gott uns manchmal in die Wüste lockt. Und viertens haben wir dann noch einen Abschluss. Nur, dass ihr ungefähr eine Peilung habt, wo wir uns befinden. Das griechische Wort Eremos, was da für Wüste steht, daher kommt auch das Wort Eremit übrigens, also jemand, der in Einsamkeit und in Abgeschiedenheit lebt. Das kann übersetzt werden mit einsam, öde, leer, verlassen, Wüste, Steppe, Einöde. Ich weiß nicht, wenn jemand etwas als öde und leer bezeichnet, dann sind es meistens keine Komplimente, sondern eher Beleidigungen oder etwas, was man meiden sollte oder wovon man irgendwie nichts bekommt. Die Wüste ist der Ort, zu dem sich Menschen am wenigsten hingezogen fühlen, weil sie dort allein sind und die Umgebung lebensfeindlich ist. Man kann, besonders wenn man keine Ahnung davon hat, in der Wüste nicht besonders lang überleben. Wir könnten das nicht. Ja, so Leute wie Bear Grylls oder so dieser coole Survival-Typ, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat mal so demonstriert, wie das ist, in der Wüste zu überleben. Und da hat er dann so ein totes Kamel aufgeschnitten und sich da reingelegt, wenn der Sandsturm kommt, und hat seinen eigenen Urin getrunken und so weiter. Also man muss schon ziemlich extrem unterwegs sein, um die Wüste zu überleben. Es sei denn natürlich, man ist in der Wüste aufgewachsen, dann weiß man ganz anders, wie man sich zu verhalten hat und wie man überleben kann. Aber im Grunde ist die Einöde, ist die Wüste ein lebensfeindlicher Ort. Aber gleichzeitig offenbart sich die Wüste in der ganzen Schrift als Ort der Gottesbegegnung. Menschen sind zu allen Zeiten in die Einöde, in die Wüste, in die Stille gegangen, um Gott zu begegnen. Und das ist das Wichtigste, dass wir uns das für heute merken. Johannes der Täufer ist nicht im Tempel aufgewachsen, so wie der Prophet Samuel, sondern er ist in der Wüste aufgewachsen, die auch im gewissen Sinne ein Tempel ist. Es gab im, kleiner kirchengeschichtlicher Einschub, es gab im zweiten, dritten, vierten und fünften Jahrhundert eine geistliche Bewegung, die im Grunde eine, also es hat eine Erweckung ausgelöst, diese Bewegung. Das war die Bewegung der Wüstenväter. Damals war das christliche Zentrum der Welt noch nicht Rom, sondern Nordafrika. Und in Nordafrika, da gab es diese, da saß der Augustinus und andere Leute, ganz kluge Köpfe, da saßen die Bischöfe und die ersten, ich glaube auch die ersten Päpste. Und die Gemeinde ist durch eine Entwicklung gegangen, sie hat sich immer mehr der Welt angepasst. Und weltliche Werte und die weltliche Kultur und das, was für die Welt wichtig ist, ist in die Gemeinde hineingedrungen. Und dann gab es eine Bewegung vom Heiligen Geist, da haben Männer gesagt, wir wollen das nicht und wir ziehen uns zurück. Wir gehen in die Wüste. Und sie sind buchstäblich, da in Ägypten ganz besonders, nach Süden in die nitrische Wüste gegangen und haben begonnen, dort zu leben, dann irgendwelche Wurzeln zu essen, Tau zu trinken und also wirklich einen Survival-Lebensstil haben sie sich angewöhnt. Und das hat über Jahrhunderte Wellen geschlagen und dann gab es eine ganze Bewegung, die, also Menschen sind dann scharenweise ausgewandert aus den Städten, um in die Wüste zu ziehen, was dann teilweise dann den gegenteiligen Effekt hatte, weil quasi neue Städte dann in der Wüste entstanden sind. Und so ist das Mönchstum entstanden. Das waren die ersten christlichen Mönche. Und bis heute wirkt die Weisheit der Wüstenväter nach für uns. Die Wüstenväter waren nicht Leute, die irgendwie dicke Bücher geschrieben haben oder denen es darum ging, irgendwie die Botschaft einen großen Einfluss zu haben und die Botschaft zu verkündigen, sondern das waren Leute, denen es darum ging, in Stille und Einsamkeit vor Gott zu leben. Ich mache euch Mut, wenn ihr daran Interesse habt, euch mal ein Buch zu besorgen oder einfach mal googeln nach Sprüche der Wüstenväter. Und da ist so eine tiefe Weisheit und so ein tiefer Brunnen der Weisheit, der in diesen Männern war, der bis heute sehr, 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 ja, sehr reich ist. Das waren die damaligen geistlichen Autoritäten. Und Könige, Kaiser, Päpste, haben sich dann alle auf Expeditionen begeben, um in die Wüste zu gehen und dort einfach nur um Rat zu fragen. Für eine Minute mit Abba so und so und Abba so und so, so wurden sie genannt, also Vater so und so, Vater so und so, und mit ihnen Zeit zu verbringen. Die Wüste. Der Punkt ist, wenn wir uns in die Wüste begeben, in die Einsamkeit und in die Stille, dann begibt sich die Wüste auch in uns hinein. Es ist, dass die Wüste ein Werk in uns tut. Das bedeutet, wir gehen in die Einsamkeit, in die Stille. Ich komme dann noch zu den praktischen Anwendungen für uns heute. Wir gehen in die Einsamkeit, wir gehen in die Stille und dann kehrt Einsamkeit und Stille in uns ein. Und in dieser Einsamkeit, in dieser Stille finden wir Gott. Deswegen hat Jesus gesagt, wenn du betest, dann sollst du nicht sein wie die Pharisäer, wie die Schriftgelehrten, die Heuchler, die an den Ecken stehen und ganz laut verkünden, oh, ich habe so eine Beziehung mit Gott und die Psalmen hoch und runter beten und guckt mal, wie geistlich ich bin. Sondern er sagt, was zur damaligen Zeit sehr untypisch ist, geht in euer Kämmerlein und verschließt die Tür. Und euer Vater, der ins Verborgene sieht, der wird euch vergelten. Geht in die Einsamkeit, geht in die Stille, geht dahin, wo kein anderer Mensch ist. Die Tür zuzumachen, habe ich schon vor kurzem, glaube ich, mal erzählt, war nicht so einfach wie heute, wo du einfach einen Schlüssel umdrehst und dann war die Tür zu, sondern da musstest du massive Holzbalken bewegen und eigentlich hast du nur morgens die Tür aufgemacht und abends die Tür zu, weil das einfach vom Aufwand ja viel, viel zu umständlich war. Und Jesus sagt, es braucht Anstrengung. Es kostet etwas, in die Stille zu gehen. Es kostet etwas, sich zurückzuziehen, sich abzuschotten von den Menschen, von unserer Kultur, von unserer Umgebung, um allein zu sein mit Gott. Das kostet einen Preis. In der Wüste sind wir allein mit Gott. Und es ist so, dass wir uns zur Einsamkeit und zur Stille zwingen müssen. Besonders am Anfang, wenn wir das überhaupt nicht gewohnt sind. Ja, unsere Kultur, unsere Gesellschaft ist dominiert von lauten Menschen und von vielen Farben und ständig neue Informationen. Und es ist notwendig, dass wir, die wir der Stille fremd sind, dass wir uns zwingen, in die Stille zu gehen, in die Einsamkeit zu gehen. Und während wir uns dann zwingen und aushalten in der Stille, lernen wir, die Einsamkeit zu ertragen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, Einsamkeit, ja, ist jetzt nicht so mein Problem. Ich mache dir mal Mut. Vor 2 Jahren bin ich mal in ein Kloster gegangen, nur für 3 Tage. Nur für 3 Tage. So ein evangelisches Kloster, keine Angst, ich bin nicht katholisch. Aber selbst das wäre auch nicht so schlimm. Nur für 3 Tage, um allein zu sein mit Gott. Und es ist doch schon sehr schwer, mal so 10 Minuten am Morgen, das kriege ich hin, halbe Stunde geht auch noch, Stunde kriege ich auch noch hin, aber irgendwann zieht einen das Fleisch und unser konditionierter Verstand, die Denkweise, wie wir funktionieren, zieht uns hinein in das Getümmel, weg aus der Einsamkeit, weg aus der Stille. Dahin, wo die Action ist, wo etwas passiert. Und all das, diese Verachtung für Stille und Einsamkeit wird sichtbar in uns. Denn die Welt verachtet Einsamkeit und Stille. Aber Gott liebt sie und schätzt sie. Und es braucht Zeit, dass wir uns daran gewöhnen, dass Gott es liebt, in der Stille zu wohnen. Das Zelt Gottes im Volke Israel, bevor der Tempel gebaut wurde, war eine Stiftshütte. Und wir stellen uns dann das manchmal so vor, vielleicht so wie so dünne Vorhänge, die da so waren. Aber das waren keine dünnen Vorhänge, aus denen dieses Gotteszelt gebaut war, sondern das waren dicke Teppiche, das waren richtig wuchtige Teile. Und wenn du da reingegangen bist, also es gab ja den Vorhof und dann sind die Priester in das Heilige gekommen und da war da der Tisch mit den Schaubroten und der Leuchter, der geleuchtet hat. Und dort wurden dann Rauchopfer dargebracht. Da war noch etwas Licht durch diesen Leuchter, der durfte ja nicht ausgehen. Aber wenn du in das Allerheiligste gegangen bist, da warst du hinter einer zweifachen Teppichwand und es war kein Licht. Dort war die Gegenwart Gottes. An einem stillen, dunklen Ort. Und dahin ruft uns der Herr, dass wir werden wie Josua, von dem es heißt, er wich nicht aus dem Innern des Zeltes. In der Wüste lernen wir, wir können in der Wüste, in der Einsamkeit niemanden beeindrucken. Ich gehe dann noch näher darauf ein. Und in der Wüste lernen wir, jetzt kommt ein wichtiges Wort, Kontemplation. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Kontemplation. Bitte nochmal, das war zu leise. Kontemplation. Englisch Contemplation. Kontemplation ist eine Form der Meditation und des Gebetes und das bedeutet übersetzt schauend nachdenken oder betrachtend nachdenken. In der Wüste gibt es nichts außer Sand und Steine, vielleicht mal so eine Eidechse, die irgendwo rumkriecht. Und diese Armut von Eindrücken lehrt uns, mit dem Herzensaugen zu sehen. Eine Form von Gebet, wo wir nichts mehr außenrum brauchen, irgendwie ständig irgendwelche Livestreams oder irgendwelche Lobpreis, der uns Bescheid, sondern wo wir wirklich in der Stille sind, wo nichts vor uns liegt, sondern wo wir in diesem dunklen Raum sind und lernen, mit dem Herzen zu schauen, nachzudenken, schauend nachzudenken über Jesus, über das Kreuz, über seine Erlösung, über sein Werk in uns. Und wir sind dieser Form des Gebetes so dermaßen fremd. Und vielleicht denkst du, ja, kann man ja mal ausprobieren, so schlimm wird es schon nicht sein. Probier es aus und du wirst merken, wie dermaßen fremd dir das ist. Weil alles in unserer Gesellschaft schreit nach Aufmerksamkeit, neue Eindrücke, überall flackert es auf und die heutzutage mit Handys und überall gibt es, hast du es dabei, ist der Bildschirm da, ständig jede Information dringt sofort zu dir vor. Wir sind es nicht gewohnt, in dieser Stille zu sein. Wir sind es nicht gewohnt, mit den Herzensaugen zu schauen. Aber das ist so wichtig, dass wir das lernen, Christus zu betrachten mit dem Herzen. Deswegen betet Paulus für geöffnete Herzensaugen. Und das kann man trainieren, das kann man üben. Und wir lernen das in der Wüste. Und während wir Gott begegnen in der Wüste und ihn lernen zu betrachten, begegnen wir noch einer zweiten Person. Nämlich uns selbst. Denn es liegt in der Natur des Menschen, dass wir uns selbst nicht kennen. Dass wir uns gegen Selbsterkenntnis wehren. Und wir bevorzugen die Täuschung und die Lüge. Komme ich auch gleich noch dazu? Über uns. Vielleicht hast du dich mal gefragt, ja, warum glaubt nicht die ganze Welt einfach, dass wir Sünder sind? Was ist daran so schlimm? Und dann einfach Jesus annehmen, dass er unsere Rettung ist und dass er uns befreit und dann wird alles gut. Aber wir wehren uns so sehr dagegen, die Wahrheit, also was ja eine grundlegende Wahrheit ist, dass wir alle gefallene Wesen sind, dass wir alle verunreinigt wurden durch Sünde. Wir wehren uns dagegen. Aber das, während wir in der Wüste Christus betrachten und in der Einsamkeit und Stille Gemeinschaft mit Gott haben, lernen wir uns kennen. Ein Wüstenvater, der hieß Johannes der Kurze, wahrscheinlich so groß wie Thomas, ja? Wahrscheinlich noch kürzer, Johannes der Kurze, und er hatte seine Gemeinschaft. Oft haben sie das so gemacht, dass sie 6 Tage einsam waren und dann am 7. Tag sich zusammengetroffen haben. Und er hat da gepredigt und gelehrt und einer seiner Jünger kam und er hatte irgendwie Prass und er hat gesagt, Johannes, dein Becher ist voller Gift. Your cup is full of poison. Also du bist völlig verdorben, du bist sowas von falsch, du liegst falsch und eigentlich dürfte man von dir überhaupt nichts annehmen. Und was sagt Johannes? Der Kurze. Johannes sagt, ja, das stimmt. Du hast aber nur das Äußere des Bechers gesehen. Warte mal ab, was passiert, wenn du das Innere siehst. Selbsterkenntnis kommt in der Stille, in der Einsamkeit mit Gott. Und es ist die Wahrheit, die wir da erkennen und verstehen, für die wir dort einen Preis bezahlen. Wahrheit muss gekauft werden. Das ist, was die Bibel auch in Sprüche sagt. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Wahrheit kostet immer einen Preis. Auch die Wahrheit über dich selbst. Denn in der Wüste stirbt das falsche Selbst den Hungertod. Jesus wird vom Teufel in der Wüste versucht, mit drei Versuchungen. Das wird dem einen oder anderen wahrscheinlich geläufig sein, diese Geschichte. Jesus fastet 40 Tage und dann kommt der Teufel zu ihm, um ihn zu versuchen. Und jede einzelne dieser Versuchungen testet einen Bereich des falschen Selbst. Was ist das falsche Selbst? Das falsche Selbst oder auch das verdorbene Selbst ist das Selbstverständnis, was durch die Sünde in unsere Welt kam. So wie du dich selbst definierst, das, was dein Wesen, den Kern deines Wesens ausmacht, ist von Sünde verdorben. Und das ist das falsche Selbst. Drei Bereiche, die ich hier mitgebracht habe. A. Ich bin, was ich kann. Wir erinnern uns, Jesus kam direkt von der Taufe, wurde von Johannes dem Täufer getauft. Dann kam der Heilige Geist auf ihn wie eine Taube und eine Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Was für eine Botschaft. Und er hat diese Botschaft mit in die Wüste genommen. Ich bin der geliebte Sohn des Vaters. Und jetzt kommt der Teufel mit der falschen Identität, mit dem falschen Selbst und versucht Jesus wieder zurückzugehen aus der Wahrheit, aus dieser Offenbarung, die er von Gott erhalten hat, zurück in das falsche Selbst. Und der erste Teil des falschen Selbst, des verdorbenen Selbst, ist: Ich bin, was ich kann. Ich beziehe meinen Wert, meine Fähigkeiten aus dem, wozu ich imstande bin. Wenn ich aus meiner Sportlichkeit beispielsweise, ich bin ja sehr sportlich, war ein Spaß, meinen Wert beziehe, dass ich so und so lang laufen kann, dass ich einen Marathon schaffe, dass ich so und so viel Gewicht heben kann, dass ich so und so gut im Fußball bin und vielleicht sogar, ich jetzt nicht, das sind hypothetische Beispiele, Thomas, der wundert sich schon, ja. Und ich beziehe daraus meinen Wert oder ich kann so und so gut Geschäfte machen, ich bin so und so gut in meinem Beruf, ich kann so und so gut predigen. Wer bin ich dann, wenn diese Dinge nicht mehr da sind, wenn meine Beine weg sind, kann durchaus passieren, wenn mir die Fähigkeit genommen wird, zu reden, wer bin ich dann? Und einfach nur, indem wir über solche Dinge nachdenken, merken wir, das ist eine Lüge. Du bist nicht, was du kannst. Du bist nicht, was du tust. Das ist eine Lüge des Teufels und die ist so tief verankert in unserem, im menschlichen Wesen und in unserer Gesellschaft. Und in der Wüste, in der Stille, in der Einsamkeit werden diese Lügen demontiert und auseinandergenommen. Denn du bist nicht, was du kannst. Und wenn du gerade als junger Mensch irgendwie in Ausbildung und Studium und so weiter deinen Lebensweg wählst und sagst, ja, dann kann ich das und dann werde ich das und dann tue ich das. Praktiziere am besten jetzt schon diese Gewohnheit, in die Einsamkeit, in die Stille zu gehen und dir immer wieder zurückzurufen, das bin ich nicht. Ich mache das, aber das bin ich nicht. B, das war A, aber ich bin, was ich kann. Beber, ich bin, was ich besitze. Das ist ein großes Ding bei uns. Ein Riesending. Ich bin das Geld, was ich auf dem Konto habe. Ich bin mein Reichtum. Ja, nur ganz kurz, also das Ich bin, was ich kann, kommt zum Ausdruck, indem der Teufel zu Jesus sagt, mache diese Steine zu Brot. Das Ich bin, was ich besitze, kommt zum Ausdruck, als der Teufel zu Jesus sagt, all das wird dir gehören, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Er bietet ihm materiellen Reichtum an. Ich gebe dir das alles. Doch das ist eine Lüge. Wir sind nicht das, was wir besitzen. Und unsere Gesellschaft rings um uns herum tickt aber so. Sie leben, sie atmen in diesem falschen Selbst. Wenn ich das Auto habe, dann habe ich das neueste, dann habe ich das Statussymbol. Oder wenn ich in den und den Urlaub fahre, oder wenn ich keine Ahnung, was es noch alles gibt, wenn ich immer das neueste iPhone habe und ich mich definiere über das, was ich kaufen kann. Und wenn du da einfach mal Zeit nimmst, in die Einsamkeit, in die Stille zu gehen, wirst du merken, was für eine dumme, dumme Täuschung das ist. Wie dumm das ist. Ein anderes Wort fällt mir gerade nicht ein, sorry, aber es ist einfach so dumm. Denn all das, was du hast, kann dir genommen werden. Wer bist du dann? Wer bist du dann? Das gilt auch für Beziehungen, für deinen Ehepartner. Natürlich ist es gut auch, dass ich Ehemann bin, aber wenn ich mein ganzes Wesen darüber definiere, dass ich Ehemann und Vater bin, dann stehe ich in einer großen Gefahr, weil meine Frau und meine Kinder können mir genommen werden. Wer bin ich dann? Es ist eine Lüge, dass ich bin, was ich besitze. Und je mehr wir die Wüste suchen, die Einsamkeit suchen, desto mehr hungern wir dieses falsche Selbst aus. Weil wir verstehen, dass wir nicht sind, was wir können, auch nicht sind, was wir haben, sondern dass wir das sind, was Gott uns sagt, dass wir das sind. Wahrheit über uns selbst finden wir allein in der Offenbarung, wer Gott ist. Dankeschön für dieses Amen hier von der rechten Seite. Und dann C, also Punkt A war, ich bin, was ich kann. Der Teufel sagt, mach diese Steine zu Brot. Punkt B war, ich bin, was ich besitze. All das zu dir gehören. Und dann Punkt C. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist Punkt C? Was kommt jetzt? Ich bin, was andere von mir denken. Der Teufel nimmt Jesus mit auf die Zinne des Tempels, auf die Außenmauer, und da ist immer viel los. Bis heute ist da viel los, ja, ständig irgendwelche Menschenmassen, die da anbeten. Und der Teufel fordert Jesus heraus und sagt: Spring doch herunter, denn es steht doch geschrieben, die Engel werden dich auf Händen tragen. Und alle Welt hätte an diesem Tag erkannt, Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist jemand ganz Besonderes. Aber Jesus brauchte das nicht, dass andere ihn bestätigen. Er wusste, wer er war, weil er seinen Gott kannte, weil er seinen Vater kannte. Und wie sehr brauchen wir das manchmal, brauche ich das manchmal, dass andere mich anerkennen. Dass andere sehen, dass ich doch eigentlich ganz in Ordnung bin, dass ich doch eigentlich mit dem Herrn unterwegs bin und dass ich ja so gesalbt bin. Gesalbt. Muss man auch so langsam sagen. Gesalbt. Und damit offenbare ich doch nur, wie sehr ich noch in dieses falsche Selbst verwickelt bin, verstrickt bin. In der Wüste lernen wir, wer wir sind, ohne den Spiegel der Wahrnehmung anderer. Denn viele Menschen sind nur ein Echo. Das bedeutet, sie lassen die anderen Menschen festlegen, wer sie sind. Ich verhalte mich so und so, damit mir XY ein Feedback gibt und ich dann merke, ja stimmt, das bin ich. Koche jeden Tag und kümmere mich um die Kinder, damit meine Frau sagt, ach, du bist der beste Ehemann. Ah ja, stimmt, ich bin der beste Ehemann. Ich bin ein guter Ehemann. den Spiegel der Selbstwahrnehmung. Ich brauche Feedback von anderen, damit ich selber weiß, wer ich bin. Und ihr merkt schon, wenn da schon zwei dann dazukommen, dann kann das nur, es kann nur schief gehen. Aber in der Wüste sind wir ganz allein. Da ist niemand anderes, der uns auf die Schulter klopfen kann und sagt, es ist schon alles gut. Du bist schon voll in Ordnung. Alles klar, alles super. Da sind wir ganz allein. Und dann brauchen wir die Bestätigung Gottes für unser Selbstverständnis. Und für diese Bestätigung. Du bist eine Tochter Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Wir brauchen das von ihm, weil ja eh niemand anders da ist. Merkt ihr, Johannes der Täufer 30 Jahre lang in so einem Environment, wisst ihr, was das für ein Typ war? Kein Wunder, dass das heißt, dass das ganze Volk, ganz Israel ist hinausgegangen zu Johannes dem Täufer. Ein Mann geformt von der Wüste, der vor Gott gelebt hat. Halleluja. Und Gott sagt, Punkt 3, Hosea Kapitel 2, Vers 16. Das ist ein kleiner Prophet im Alten Testament. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt aufschlagen. Hosea 2, Vers 16, da heißt es, darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Er redet da über sein Volk als seine Ehefrau. Und er sagt, ich möchte sie locken. Ich wende ein paar Tricks an, weil ich ja weiß, wenn wir Wüste hören, wir laufen in die andere Richtung. Und Gott sagt, ich locke mein Volk in die Wüste, weil ich weiß, dass sie von alleine da nie hingehen würden. Deshalb locke ich sie dahin und dort beginne ich, ihnen zu Herzen zu reden. Gott sendet seine Gnade und lockt uns in seiner Güte in die Wüste. Er schubst uns quasi in diesen Bereich, wo wir lernen, mit der Wahrheit uns auseinanderzusetzen, konfrontiert zu werden. Und glaubt mir, er ist da sehr kreativ. Sehr kreativ. Die Wüste ist Gottes Geschenk an uns. Die Einsamkeit, die Stille ist Gnade. Bei lautes Bum-Bum und Knall und Peng, und das haben wir überall, das ist auf der ganzen Welt überall. Aber Einsamkeit, Stille, Ruhe, das haben die wenigsten. Und wir leben ja in einer Zeit des Hyperaktivismus, wo wir ständig getrieben sind von einem Effizienzwillen, etwas zu schaffen, etwas zu tun, etwas zu leisten, jede Sekunde, jede Minute zu nutzen. Und da erscheint das nur so absurd, dass wir sagen, wir gehen in die Wüste, wir gehen in die absichtlich in die Nichtaktivität. Da, wo wir nichts schaffen, wo wir nichts abhaken können auf unserer Liste. Da wirkt Gott. Die Wüste reinigt uns, so wie das Volk Israel in der Wüste gereinigt wurde, von einer ganzen ungläubigen Generation. Und Gottes Leitung und Führung nimmt uns mit in die Wüste. Und das können alle möglichen Dinge sein, die uns in eine Wüste, mit denen Gott uns in eine Wüste hineinschickt. Meistens sind das nicht sehr angenehme Sachen. Erfahrungen des Versagens, Verluste, Zerbrüche, das Nicht-Eintreten vom erhofften Erfolg. Das treibt uns oder das führt uns hinein in die Wüste. und lässt es uns leichter werden, Einsamkeit auszuhalten. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so schlecht ging, so emotional schlecht ging, dass du es nicht ausgehalten hast, diesen Lärm. Dass alles in dir so, dass nicht ertragen konnte. Diese Clownsfratze, die Gesellschaft trägt. Alles happy, alles cool, alles schön. Und du es nicht ausgehalten hast und du das brauchtest, allein zu sein, in die Stille zu gehen. Das ist Gnade. Halleluja. Wir wollen so schnell wie möglich den Staub abklopfen und unseren Weg heraus aus der Wüste finden. Doch Gott hat Mittel und Wege, um uns dort zu halten, bis wir unsere Wüstenlektionen gelernt haben. Wie Mose zum Beispiel, ist auch so ein typischer Wüstenmensch, 40 Jahre in der Wüste. Und dann befreit er das Volk und ist nochmal 40 Jahre in der Wüste. Er war dran gewohnt, er wusste, worauf er sich einlässt. Ja? Die Ägypter nicht, die wollten Knoblauch und Gurken und Melonen und wollten alle wieder zurück, die Israeliten, Entschuldigung, die wollten Knoblauch und Möhren und Gurken und alles. Ja, gib mir Knoblauch, ja. Also, und sie wollten zurück nach Ägypten, weil sie es nicht gewohnt waren, in der Wüste zu sein. Mose war in der Wüste. Und alle Ambitionen, die in ihm drin waren, die ihn dazu geführt hatten, dass er den Ägypter erschlagen hat, weil er selbst sich gesagt hat, jetzt erkennen sie, dass ich der von Gott gesandte Retter bin, die waren nicht mehr vorhanden. Weil er gelernt hat, ich bin nicht ich bin nicht das, was ich tue. Ich bin nicht das, was andere von mir denken. Ich bin das, wozu Gott mich aussendet, was Gott mir zuspricht. Das ist Wahrheit. Und dann lesen wir Lukas Kapitel 1, Vers 80, das ist jetzt der letzte Punkt, dass Johannes bis zum Tag seines Auftretens in der Wüste war. Auftreten, das klingt für mich immer wie so ein Theater, ja, dann kommt mein großer Auftritt. Und dieses Bild nutzt die Bibel auch ganz bestimmt und absichtlich. Dass wenn du eine Bühne hast und ein Theaterstück abläuft, du weißt nicht, wer da hinter dem Vorhang ist. Du weißt nicht, was da noch kommt. Und vielleicht kennst du irgendwie, manchmal ist das so, man kennt die Theaterstücke schon, man kennt schon Romeo und Julia. Und ich habe jetzt Romeo und Julia gelesen, liegt bei mir da am Bett, dachte ich mal, Romeo und Julia musst du einfach mal gelesen haben. Und es geht los mit ganz anderen Figuren, überhaupt nicht mit Julia und auch nicht mit Romeo. Und du denkst die ganze Zeit, wann hat endlich Julia ihren Auftritt? Wann treffen die sich endlich an diesem Fest und verlieben sich, ja? Heiraten blitzschnell, was nicht zu empfehlen ist übrigens. Zumindest nicht so schnell, ja. Wir kennen uns ein paar Stunden und heiraten. Wir sehnen uns den Auftritt entgegen. Und wie geht es den Schauspielern, die hinten stehen, ja hinter dem Vorhang und warten und sich gedulden müssen? Vielleicht kommt erst nach anderthalb Stunden ihr Auftritt in diesem Theaterstück. Und Johannes stand hinter dem Vorhang 30 Jahre lang und hat gewartet. Könnt ihr euch das vorstellen, ein Schauspieler, der 30 Jahre auf seinen großen Auftritt wartet? Johannes hat es ausgehalten, weil er ein Wüstenmensch war, weil er vor Gott gelebt hat und weil er den Moment des Auftritts nicht für sich gebraucht hat. Als ich frisch bekehrt war, wusste ich ziemlich schnell, ich bin zum Prediger und Leiter berufen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich hinter dem Vorhang stand, ja, ich habe den Vorhang zur Seite gerissen, ich habe den angezündet, ich bin nach vorn ins Rampenlicht. Denn der hat mir gewünscht, dass alle Spots der Welt auf mich gerichtet sind. Ich bin gesandt, der Herr hat mich berufen. Gott sei Dank hatte der Herr Mittel und Wege, mich in die Wüste wieder zurückzukicken. Ja? Aber das war so meine Intention, ich will den Auftritt jetzt. Aber Gott ist der Regisseur, er bestimmt, wann der Auftritt kommt, er bestimmt, wann du in deine Berufung kommst und er bestimmt, wann er Türen öffnet und wann er Türen schließt. Aber wenn wir nicht gewohnt sind, in der Einsamkeit, in der Stille, in der Wüste zu bleiben, dann drücken wir gegen den Willen Gottes. Und wenn wir uns richtig anstrengen und richtig dolle drücken, das ist ja für ihn ein Klacks. Er muss ja nicht mal, ja, es ist einfach easy. Wir sind so ein kleines Kind, was unbedingt will. Man kann es einfach hochnehmen und woanders hinsetzen. Und dann, er hat einfach mehr Kraft. Und in seiner Liebe stoppt er uns. Bis zum Tag seines Auftretens war Johannes der Täufer in der Wüste. Und im gewissen Sinne hat jeder von uns tagtäglich einen Tag des Auftritts, eine Stunde des Auftritts. Nämlich wenn wir aufgewacht sind und hinausgehen in die Welt, ins Studium, in die Arbeit, wo auch immer hin. Wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt kommen, unser Leben leben, verlassen wir automatisch die Wüste. Und deshalb ist es so wichtig, jeden Morgen und am besten mehrmals am Tag, im Moment mache ich das so zweimal, morgens und mittags, und das Ziel ist es auch abends zu machen, einzukehren in die Stille. Auch nur 10 Minuten, kurz sich zu besinnen. Wer ist mein Gott? Wer bin ich? Stille zu sein. Und dann wieder ins Leben einzutauchen, sich mit Menschen treffen, wieder anfangen zu arbeiten. Wir sind in der Verantwortung, uns jeden Tag in die Wüste zu begeben, sodass wir mit Gott in Verbindung bleiben, dass die Wahrheit uns vor Augen gestellt ist und dass wir nicht mitgerissen werden mit diesen, Petrus sagt, mit diesem Schlamm der Heillosigkeit. Thomas, kannst du nach vorn kommen? Ich weiß jetzt nicht, an welchem Punkt du gerade bist. Vielleicht war das das allererste Mal, dass du von diesen Dingen gehört hast. Vielleicht war das das allererste Mal, dass du überhaupt erstmal drüber nachgedacht hast, dass Stille und Einsamkeit etwas Erstrebenswertes ist, etwas Positives, etwas sogar, was du brauchst. Egal, wo wir stehen, oder vielleicht hast du schon eine mehrjährige Reise hinter dir, wo du gelernt hast, das zu praktizieren, in die Stille zu gehen, in die Einsamkeit und das zu schätzen. Egal, wo du stehst, der Heilige Geist möchte auch uns in die Wüste führen. So wie er Johannes in die Wüste geführt hat, wie er Jesus in die Wüste geführt hat. Paulus hatte übrigens auch seine Wüste und so weiter und so weiter. Und das, was wir dort lernen, lernen wir in keinem Seminar, in keiner Predigt, auch nicht bei mir. So toll meine Predigten sind, ich muss euch leider enttäuschen. Die Wüste ist unabdinglich, es gibt keine Abkürzung. Und das, was Gott sich wünscht nach dieser Botschaft, ist, dass wir zu ihm kommen und ihm sagen, Jesus, führ auch du mich in die Wüste. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Ich habe keine Ahnung, was daran, wie ich das schaffen kann überhaupt. Vielleicht fällt es dir schon schwer, einfach nur eine Stunde dein Handy wegzulegen. Bring das, wo du stehst, was du denkst und was du fühlst, zu Jesus. Und er ist der Experte darin, mit uns umzugehen. Er ist der gute Hirte. Er ist derjenige, der weiß, was wir brauchen. Vater, wir danken dir, dass du uns formst und veränderst. Nicht, weil dir das Spaß macht, uns irgendwie Leid und Schmerzen zuzufügen, sondern weil du uns so sehr liebst, dass du dieses falsche Selbst aushungern und komplett vernichten willst. Sodass wir zur Wahrheit hindurchbrechen. Denn es ist die Wahrheit, die uns frei macht. Es ist die Wahrheit, die mit Liebe einhergeht. Und es ist die Wahrheit einfach, die uns frei macht, die dieses Joch des falschen Selbst von uns weghebt und zerbricht. Und Herr, wir danken dir, dass es Und es ist gut so, wir stimmen mit dir darüber ein. Früher dachte ich, das ist furchtbar, es ist schrecklich, dass es hier um Jahrzehnte geht, um 20, 30, 40 Jahre auf dem Weg mit dir in der Wüste. Lernen, Einsamkeit und Stille auszuhalten. Das ist furchtbar. Aber je mehr wir das verstehen, je mehr wir das erkennen, je mehr wir verstehen, du wohnst in der Wüste. Steht geschrieben im Psalm 63. Da sagt David, als er in der Wüste Juda war, ich schaue im Heiligtum nach dir. Die Wüste ist ein Heiligtum. Das verborgene Kämmerlein ist der Ort, wo wir uns treffen. Wo wir Gemeinschaft haben. Geist Gottes, führe und leite jeden Einzelnen von uns an dem Punkt, wo er ist, weiter. Und nutze diese Wüstenzeiten, Wüstenmomente, dass in uns das Bild von Jesus geformt wird. Dass auch wir hören, wir sind geliebte Tochter, geliebter Sohn. Und dass auch wir von dem leben, was du bist, wer du bist. Öffne unsere Herzensaugen. Ich möchte dir Mut machen, dass wenn wir jetzt noch das letzte Lied singen, dass du einfach ins Gebet gehst und Gott sagst, was du denkst und was du fühlst. Gebet ist sehr, sehr, sehr einfach. Vielleicht sagst du, ich verstehe überhaupt nicht, was der hier vorne erzählt. Dann bring das zu Jesus.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.